Sie hören SBS Radio rund um Australien, nach wie vor mit dem deutschsprachigen Programm. Am Telefon jetzt Professor Jürgen Götz von der Universität Queensland in Brisbane. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Sie sind so etwas wie ein Experte im Bereich Alzheimer oder Demenz und arbeiten jetzt an einem sehr interessanten Forschungsprojekt. Aber zuerst, was ist eigentlich Alzheimer oder Demenz?
Ja, Alzheimer ist, Demenz kommt in verschiedenen Formen vor. Und die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Erkrankung. Und es geht eigentlich 100 Jahre zurück, als alles Alzheimer in einem Patienten Verwirrung beobachtet hat. Und der Patient ist dann innerhalb von wenigen Jahren gestorben. Und daraufhin hatte das Gehirn des Alzheimer-Patienten, seines ersten Alzheimer-Patienten, untersucht und im Gehirn Ablagerungen gefunden, die man heute als amyloide Plaques und neurofibrilläre Läsionen bezeichnet.
Man sagt, dass in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen von dieser Demenzerkrankung betroffen sind.
Absolut.
Und die meisten sind, glaube ich, über 85. Wie schauen die Zahlen für Australien aus?
Also zunächst mal ist es so, dass es weltweit etwa 35 Millionen Alzheimer-Patienten gibt. Und Australien hat eine Bevölkerung von etwa 22 Millionen. Und wir haben, je nachdem, welche Schätzungen man zugrunde legt, etwa 300.000 bis 350.000 Alzheimer-Patienten momentan. Und das Erschreckende ist, dass diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf etwa 1 Million steigen wird. Und das Problem ist wirklich, dass es für Alzheimer momentan keine Therapie gibt.
Wie erkenne ich jetzt als Familienmitglied bei meiner eigenen Mutter vielleicht oder bei meinem Vater, ob da jetzt Anzeichen von Alzheimer entwickelt?
Nun, man muss dabei berücksichtigen, dass der Krankheitsverlauf sehr, sehr langsam ist. Also der Patient mag vielleicht zuerst einmal feststellen, dass sie oder er Probleme hat, Gegenstände im Haus zu finden. Und dann hat der Patient dann Probleme, Namen zu erkennen. Sagen wir mal, man ist im Gespräch mit jemandem und versucht sich danach an den Namen zu erinnern und der Name ist entfallen. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass es natürlich verschiedene Ursachen gibt für Gedächtnisschwächen. Wenn jetzt jemand beispielsweise depressiv ist oder bestimmte Medikamente einnimmt, dann kann das auch zu einem Abfall in Gedächtnisleistungen führen. Das heißt, es ist in jedem Fall wichtig, dass man sich medizinisch untersuchen lässt. Und da gibt es neuropsychologische Tests, aufgrund derer festgestellt werden kann, ob eine beginnende Demenz vorliegt. Und dann ist es wirklich so, dass der Krankheitsverlauf sich über mehrere Jahre erstreckt. Das heißt, der Patient hat anfangs Probleme mit Namen wiederzuerkennen und im Gespräch, also sind Dinge verlegt. Und das Ganze wird schlimmer und schlimmer und dann die Gedächtnisleistungen nehmen mehr und mehr ab. Und dann mehr und mehr ist ein Alzheimer-Patient dann auch darauf angewiesen, dass ihm seine Umgebung hilft, die Familie. Und später ist es auch so, dass professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden, weil zum Schluss ein Alzheimer-Patient gar nichts mehr machen kann und ganz am Ende dann sogar Probleme hat mit dem Schlucken und dann irgendwann stirbt der Patient.
Und was würden Sie sagen, sollten Alzheimer-Erkrankte von ihrer Diagnose erfahren? Sollte man ihnen das mitteilen als Familienmitglied, wenn man es herausgefunden hat?
Ich muss sagen, ich bin kein Kliniker, ich bin vielleicht nicht die richtige Person, um eine solche Frage zu beantworten. Es ist ja so, dass es die sogenannten spontanen Formen oder nicht vererblichen Formen von Alzheimer gibt. Und daneben gibt es auch die vererbten Formen, die vielleicht so zwischen 1 und 5% ausmachen. Und da ist dann vielleicht schon die Frage, ob ich persönlich jetzt wissen wollte, ob ich eine Mutation habe, die dann letztlich in jedem Fall zu Alzheimer führt. Und das Gleiche trifft beispielsweise auch frontotemporale Demenz zu. Dort sind die familiären Fälle häufiger vertreten. Das liegt etwa bei 10% oder auch bei der Motorneuronenerkrankung, wo die Zahlen auch etwa bei 10% liegen.
Und Sie sagten vorhin, es gibt für Alzheimer-Erkrankte keine Therapie. Die Krankheit ist also nicht heilbar. Gibt es aber so etwas wie eine Vorbeugung?
Ja, das ist eben die Frage. Also man geht davon aus, dass ein gesunder Lebensstil sich natürlich positiv auswirkt. Aber es ist so, dass es nicht möglich ist, Alzheimer zu vermeiden. wenn man entweder genetisch bedingt eine entsprechende Veranlagung hat oder eben auch, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht. Es ist halt so, dass es noch nicht wirklich bekannt ist.
Also Gedächtnisübungen, Kartenspielen, ich weiß nicht, solche Sachen, das hört man ja oft. Ich mache das, weil ich damit Krankheit vorbeugen will, nicht?
Ja, also...
Oder Schachspielen.
Ich glaube, man darf sich auch keine Illusion hingeben. Ich glaube, dass es natürlich ist so, wenn man sich mit vielen Dingen beschäftigt, wenn man geistig sehr aktiv ist, dann kommt auch das zum Einsatz, was man kognitive Reserve nennt. Das heißt, es ist möglich, mit den verbleibenden Nervenzellen Aufgaben auszuführen, die man vielleicht andernfalls nicht ausführen könnte. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Plastizität der Nervenzellen, sodass, wenn bestimmte Nervenzellen aufgrund der Alzheimer-Degeneration ausfallen, dass andere Nervenzellen einspringen können. Das heißt, es ist schon möglich, dadurch, dass man einen sehr aktiven Lebensstil hat, dass man sich gesund ernährt und so weiter, den Krankheitsverlauf ein bisschen herauszuzögern. Aber man muss bei all dem bedenken, dass es wirklich momentan keine Behandlungsmöglichkeit gibt.
SBS Radio, Sie hören nach wie vor ein Interview mit Professor Jürgen Götz von der Universität Queensland in Brisbane. Er ist Experte für die Alzheimer-Erkrankung, beteiligt an einem Forschungsprojekt. Kommen wir zu diesem Forschungsprojekt. Was machen Sie da also genau? Was haben Sie herausgefunden?
Also zunächst mal arbeite ich hier als Professor an der University of Queensland, am Queensland Brain Institute. Und ich arbeite schon 2 Jahrzehnte auf der Alzheimer-Erkrankung. Und wir versuchen einerseits zu verstehen, was im Gehirn eines Alzheimer-Patienten vorgeht, indem wir diese Vorgänge im Tiermodell modellieren. Und andererseits versuchen wir uns an neuen therapeutischen Ansätzen. Und wir haben da eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Und zwar haben wir eine genetisch veränderte Maus genommen, eine Alzheimer-Maus. Eine Maus also, die, wenn sie älter wird, Alzheimer-Ablagerungen in ihrem Gehirn hat und auch Gedächtnisbeeinträchtigungen zeigt. Und wir haben diese Maus genommen und ihr Gehirn mit Ultraschallwellen für ein paar Stunden geöffnet. Das heißt, wir haben etwas genommen, was ein Gerät, das in abgewandelter Form auch in der Ultraschalldiagnostik eingesetzt wird, und sind im Zickzack sozusagen über das Gehirn einer Alzheimer-Maus gefahren, nachdem wir davor und hatten davor sogenannte Kontrastmittel injiziert. Diese Kontrastmittel verteilen sich im ganzen Gefäßsystem, auch im Gefäßsystem, das das Gehirn versorgt. Und überall dort, wo der Ultraschall mit diesen zirkulierenden Kontrastmitteln in Verbindung tritt, kommt es zu kleinen Schwingungen und dadurch wird die Blut-Hirn-Schranke übergangsmäßig geöffnet. Und dadurch können im Prinzip das Gehirn öffnen und therapeutische Reagenzen ins Gehirn bringen und gleichzeitig aber auch bestimmte toxische Stoffe aus dem Gehirn herausspülen. Und es ist uns auf diese Art gelungen, nach mehreren Behandlungen dieser Alzheimer-Mäuse die Alzheimer-Ablagerung in dem Gehirn der Maus zu reduzieren und ihre Gedächtnisleistung wiederherzustellen.
Eine äußerst komplexe Entdeckung, aber ich glaube, Sie haben das sehr plastisch demonstriert. Ich konnte dem folgen, ich hoffe, die Hörer zu Hause auch. Ja. Welchen Nutzen wird es jetzt nun für den Menschen haben? Und wie lange wird es dauern, bis wir vielleicht ein Medikament haben, das Alzheimer-Kranke heilt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir werden natürlich oft gefragt, wie lange geht das? Und es ist vielleicht auch interessant zu hören, dass wir, seit wir unsere Studie im März veröffentlicht haben, etwa 4.000 Patientenanfragen bekommen haben. Also ich bekomme täglich E-Mails und zwischendurch ruft mal jemand an. Und es ist dann auch sehr bedrückend zu sehen, wie einschneidend das ist, wenn jemand einen Alzheimer-Fall in seiner Familie hat. Vor kurzem hat mich jemand angerufen und die Person hat dann angefangen zu weinen und gesagt, ja, der Mann, der mich aufgezogen hat, der wird jetzt bald sterben und es gibt keine Möglichkeit, diesen Mann zu heilen. Können wir was dagegen tun? Und für uns ist es natürlich auch ein gewisser Druck und andererseits auch eine Motivation, an unserem Projekt weiterzuarbeiten. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben diese Experimente mit dem Ultraschall an Mäusen durchgeführt. Und eine Maus hat natürlich ein sehr kleines Gehirn. Und wir sind momentan dabei, diese Experimente auf größere Tiere zu übertragen. Und zwar arbeiten wir mit Schafen. Und der Grund, weshalb wir mit Schafen arbeiten, ist, dass das Gehirn ähnlich groß ist wie das eines Menschen und auch, dass die Schädeldecke ähnlich ist wie die eines Menschen. Das Problem ist nämlich, dass man dann, wenn man einen Ultraschall einsetzt, dass diese Ultraschallwellen, wenn sie durch Knochen durchgehen, von dem Knochen absorbiert werden. Das heißt, wir müssen momentan das Problem lösen, das sich stellt, wenn man einen Menschen behandeln möchte, dass der Ultraschall durch die dicke Schädeldecke durch muss und dann im Gehirn den Effekt erreicht, den wir in den Mäusen gesehen haben. Und da braucht es noch ziemlich viel Entwicklungsarbeit. Ich habe einen Ingenieur eingestellt, der darauf arbeitet, einen technischen Mitarbeiter. Wir haben weitere zwei Leute im Labor, die darauf arbeiten. Das heißt, wir versuchen momentan wirklich mit Hochdruck das Problem am Schaf zu lösen. Dann ist das Ziel, einen Prototypen zu entwickeln. Und hoffentlich können wir in ein paar Jahren dann wirklich in die Klinik gehen. Ich bin wirklich optimistisch, dass der Ansatz auch im Menschen funktionieren wird.
Sie sagten in ein paar Jahren, also wagen Sie eine Prognose? Wird Alzheimer die Erkrankung in 5, in 10, in 50 Jahren erst heilbar sein?
Nein, nein. Also ich denke schon, dass wir einen Effekt in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreichen. Also bin ich sehr zuversichtlich. Ich möchte das aber ein bisschen einschränken. Man geht momentan auch in der pharmazeutischen Industrie davon aus, dass man vielleicht die Krankheit nicht völlig heilen kann, aber dass man, wie es im Englischen heißt, einen Disease-Modifying-Effekt erreicht. Das heißt, dass man zum Beispiel erreichen kann, dass die Krankheit vielleicht 10 Jahre später einsetzt. Wenn man denkt, dass jemand vielleicht Alzheimer mit 80 entwickelt und wenn man dann eine Behandlungsmethode hat, wie zum Beispiel unseren Ultraschall, der das Einsetzen von Alzheimer um 10 Jahre verschiebt, wenn jetzt die Lebenserwartung dieses Menschen 90 Jahre ist, dann würde der Betreffende innerhalb seiner Lebensspanne nie Alzheimer entwickeln. Das heißt, das ist das Ziel, einfach diese Grenze nach hinten zu verschieben. Auch wenn vielleicht der Krankheitsprozess eingesetzt hat im Gehirn, aber sich eben in Gedächtnisleistungen noch nicht bemerkbar gemacht hat.
Mhm. Professor Götz, vielleicht zum Schluss ein paar persönliche Fragen. Also seit wann sind Sie in Australien? Was hat Sie hierher gebracht etc.? Das hören wir immer sehr gern.
Ja, also ich habe eine Frau und 2 Kinder. Wir sind vor 10 Jahren aus der Schweiz umgezielt. Und zwar, ich habe eine kleine Forschungsgruppe geleitet in Zürich und hatte mich dann auf Professuren in Deutschland beworben, hatte auch 2 Angebote. Und habe dann zeitgleich ein Angebot von der University of Sydney bekommen. Und das Angebot war sehr attraktiv. Und dann haben wir wirklich den Schritt gewagt, nach Australien zu ziehen. Meine Kinder haben damals so gut wie kein Englisch gesprochen. In der Schweiz ist Französisch die erste Fremdsprache, die man an der Schule lernt. Die waren damals auch noch klein. Aber wir sind dann nach Australien gezogen. Am Anfang war es ein bisschen happig, auch für die Kinder Englisch zu lernen. Und es ist aber alles hervorragend gegangen. Das heißt, mein Sohn studiert jetzt hier an der University of Queensland Medizin. Meine Tochter hat gerade das 12. Schuljahr abgeschlossen und wird dann auch mit dem Studium beginnen. Und eben, wir sind vor 10 Jahren nach Sydney gezogen und dann vor 3 Jahren habe ich das Angebot bekommen, hier in Brisbane am Queensland Brain Institute das Clem Jones Center for Aging Dementia Research aufzuziehen. Und zwar ist das Center benannt nach Clem Jones. Für alle, die nicht in Brisbane wohnen, Clem Jones war ein früherer Bürgermeister. Nach ihm ist eine Brücke benannt. Es gibt diesen Clem Jones Tunnel. Und jetzt ist eben auch dieses Center benannt. Und wir konnten dieses Zentrum gründen weil die Clem Jones Stiftung sehr großzügig war, noch weiterhin großzügig ist und uns unterstützt. Wir haben daraufhin auch großzügige Unterstützung vom Land Queensland bekommen und auch von der Bundesregierung hier bekommen. Und wir sind relativ stark gewachsen in den letzten Jahren. Und unser Ziel ist wirklich, einerseits zu verstehen, was im Alzheimer-Gehirn vorgeht und andererseits Therapien zu entwickeln für diese Krankheit, die wirklich schrecklich ist für alle, die davon betroffen sind und die zur direkten Umgebung gehören eines Patienten, sei es die Familie oder die Nachbarn oder der Freundeskreis.
Und wenn Sie nicht im Forschungslabor stehen oder ich nehme auch an im Hörsaal und Studenten betreuen, auch Dissertationen etc., was machen Sie privat in Ihrer Freizeit?
So viel Zeit bleibt gar nicht mehr. Also ich bin kirchlich etwas aktiv, ich spiele die Orgel, habe Querflöte gelernt, komme kaum noch dazu zu spielen, ich lese gerne, mache ein bisschen Sport, bin mit meiner Familie zusammen aber ein Großteil der Zeit geht schon für die Labortätigkeit drauf.
Und sind Sie Australier geworden, darf man fragen?
Ja, wir haben als wir vor 10 Jahren nach Australien kamen, gab es bereits die Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt, wir haben den Antrag einer sogenannten Beibehaltebewilligung gestellt und sind jetzt Doppelstaatsbürger. Das heißt, wir haben die deutsche und die australische Staatsbürgerschaft. In Australien sind wir seit etwa 7 Jahren.
Und Ende Januar ist ja der Australia Day, 26. Januar.
Richtig.
Wie werden Sie den Tag verbringen und was bedeutet Ihnen das?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Interessante war, ich bin, als ich mich hier vorgestellt habe in Sydney, bin ich glaube, 1 oder 2 Tage vor dem Australia Day gelandet. Und natürlich war die Stadt in einer ziemlich festlichen Stimmung. Und ich habe meiner Frau dann ganz begeistert davon erzählt, wie freundlich die Leute hier sind, wie toll die Stimmung war in Sydney. Und das hat irgendwie schon einen Ausschlag gegeben. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ja, wir werden zu Hause feiern, aber wir werden nichts Besonderes unternehmen.
Aber ein klein bisschen stolz sind Sie bestimmt, dass Sie Australier sind auch?
Ja, absolut. Wie gesagt, wir fühlen uns hier sehr wohl. Am Anfang ist es immer schwierig, wenn man aus dem Ausland kommt, bis man sich heimisch fühlt. Und wir sind stolz darauf, Australier zu sein. Und haben natürlich, bewahren auch unser europäisches Erbe. Und ich denke, das ist das Schöne an Australien, dass die verschiedenen Kulturen, ob es jetzt aus USA kommen, ob es sich um Asiaten handelt oder Europäer, dass jede ethnische Gruppe etwas aus ihrer Heimat mitgebracht hat. Und das Schöne ist, das sagen wir immer wieder zu Hause, dass das Schöne ist in Australien, dass diese verschiedenen ethnischen Gruppen, dass eigentlich jeder sehr gut miteinander auskommt. Und dass die australische Gesellschaft insgesamt eine sehr friedliebende ist. Also wir fühlen uns absolut wohl hier. Und natürlich haben wir am Anfang überlegt, hat man einen Heimweh gehabt. Aber inzwischen fühlen wir uns sehr, sehr wohl hier in Australien.
Das hören wir gern. Professor Jürgen Götz, vielen, vielen Dank für das Interview.
Ja, war mir Vergnügen.
Und alles Gute, auch einen schönen Rutsch ins neue
Jahr. Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
Und vor allem weiterhin viel Glück und Erfolg bei der Alzheimer-Forschung.
Das können wir brauchen, ja.
Danke sehr.
Ja, war schön mit Ihnen zu reden, ja. Auch Ihnen alles Gute. Vielen Dank.